Einen schönen guten Abend, hier meldet sich Kirsten Liese nach langer Zeit wieder mit einem Podcast. Heute ist der 12. Oktober 2021 und ja, in Berlin ist es inzwischen ein bisschen herbstlich kühl, aber zwischendurch kommt auch immer wieder noch einmal die Sonne heraus. Ich war viel unterwegs auf Reisen in der Schweiz, in Spanien zuletzt, in San Sebastian. Deswegen gab es eine etwas längere Pause, aber nun melde ich mich zurück. Und zwar mit gleich mehreren Themen. In der Zwischenzeit ist natürlich auch in der Kulturwelt sehr, sehr viel passiert. Alles kann ich gar nicht abdecken, was so sich ereignet hat und interessant ist. Aber fangen wir doch einmal mit einer Meldung an, die ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und ich muss sagen, dieser Schritt hat mir kolossal imponiert. Ich rede von der Opernsängerin und Liedsängerin Elisabeth Kuhlmann, eine österreichische wunderbare Sängerin, die am 27. Oktober eigentlich in Wien im Musikverein ihren Bühnenabschied nehmen wollte mit einem Liederabend. Und den hat sie nun im Wiener Musikverein abgesagt aus Protest gegen die 2G-Regel, weil sie sich ganz dezidiert stellt. Und ich muss sagen, das ist mir äußerst sympathisch und das imponiert mir sehr. Elisabeth Kuhlmann wendet sich dezidiert gegen die Ausgrenzung von Menschen und das ist ja auch der Fall. Also bei 2G, wir erinnern uns 3G, da sind dann neben den Genesenen und die Geimpften noch getestet dabei. Aber bei 2G heißt das, wer nicht genesen ist und nicht geimpft ist, ist ausgeschlossen, ist vollkommen aus dem gesellschaftlichen, kulturellen Leben ausgeschlossen, an bestimmten Wirkungsstätten und so eben auch im Wiener Musikverein. Und die 48-jährige Elisabeth Kuhlmann hat sich entschlossen, das nicht mitzumachen. Und sie sagt, so wird sie zitiert in der Wiener Tageszeitung, die Presse: Ich will mich weder in die Verantwortung der Politik noch die Entscheidungen jedes Einzelnen einmischen, aber in so einer Situation zu singen, ist für mich undenkbar, weil es mir den Hals zuschnürt. Es gibt auch noch eine längere persönliche Ansprache von Elisabeth Kuhlmann auf YouTube, wo sie noch etwas ausführlicher ihren Schritt begründet und ich muss sagen, eigentlich für jeden anderen Künstler sehr einleuchtend nachvollzieht, warum sie das macht. Sie spricht da zum Beispiel auch von der Ode an die Freude in der Beethoven-Symphonie, die nun jeder kennt, der im Chor singt. Alle Menschen werden Brüder. Ja, von wegen, wo werden wir Brüder? Die Gesellschaft war noch nie so gespalten wie jetzt. Und von wegen Brüder werden, wenn man die Menschen so aufteilt in Geimpfte und Ungeimpfte und ganz gesunde Menschen, nur weil sie nicht geimpft sind, vom kulturellen Erleben ausgeschlossen werden, dann ist das natürlich alles andere als eine Brüderlichkeit, alles andere als eine Menschlichkeit. Dann ist das schon eine sehr bedenkliche Form der Ausgrenzung, die tatsächlich an ganz, ganz dunkle Zeiten der deutsch-österreichischen Geschichte erinnert. Hut ab, muss ich sagen, Elisabeth Kuhlmann, für diesen Schritt. Ich denke, dass das sehr, sehr viele Menschen sehr begrüßen werden und dass sie sich wirklich auch damit als ein Vorbild hervorgetan hat. Ich würde mir wünschen, dass sehr viele andere Künstler sich das zum Vorbild nehmen und auch ähnliche Entscheidungen treffen und eben diese Ausgrenzung von Menschen nicht mitmachen. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich Ausgrenzung von Menschen bislang auch sowieso immer moralisch verurteilt wurde, da zumindest, wo es um Migranten oder Flüchtlinge geht. Warum sind wir gegen unseren eigenen Mitmenschen, so frage ich mich, gegenüber so viel hartherziger und grenzen sie aus, nur weil es den einen oder anderen gibt, der, und ich kann ja wirklich nur wiederholt sagen, aus guten Gründen skeptisch ist, sich impfen zu lassen, denn die Nachrichten mehren sich ja doch über Nebenwirkungen, über Impfdurchbrüche und auch über nicht unerhebliche Todesfälle. Also wir haben es hier, das kann man nur immer wieder sagen, mit einer Notzulassung zu tun, mit keiner herkömmlichen Impfung, wie also etwa der Tetanusimpfung oder der Grippeimpfung oder der Polioimpfung oder welcher anderen auch immer, sondern mit einem nicht abgeschlossenen Experiment. Und da sollte wirklich für jeden Menschen gelten, mein Körper gehört mir, was ich sowieso grundsätzlich finde, in jeglicher Beziehung, dass jeder Mensch entscheiden können sollte, ob und wogegen er sich impfen oder nicht impfen lässt, ob und ob er sich dieser oder jener Therapieempfehlung eines Arztes unterzieht oder nicht. Eine wirkliche Demokratie sollte jedem Menschen die Freiheit über seinen Körper geben. Ja, und wo ich jetzt über Elisabeth Kuhlmann gesprochen habe, komme ich jetzt auch gleich noch zu einer anderen, ja, interessanten Initiative von kritischen Geistern, nämlich dem Nachfolgemodell von Alles dicht machen, diesem Schauspielerprojekt, über das ich in einem früheren Podcast auch schon einmal gesprochen hatte. Jetzt heißt das Nachfolgemodell Alles auf den Tisch. Und hier unterhalten sich Schauspieler und Künstler, auch andere aus anderen Branchen, Musiker zum Teil oder auch andere Geisteswissenschaftler und Intellektuelle mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Forschung. Und sie unterhalten sich darüber bzw. führen Interviews zu bestimmten Themen, eben auch alles Themen, die irgendwo Corona berühren, die Meinungsfreiheit, Impfzwang, Masken, Testzwang, PCR-Tests und so weiter. Also alles, was drum und dran hängt. Und unter anderem spricht hier die Geigerin Martha Mowai mit dem Psychologen Dr. Hans-Joachim Maas. Und das Thema, worauf Sie vor allem den Blick lenken, ist eben das Thema schon auch Meinungsfreiheit, beziehungsweise wie geht man eigentlich mit so einer Pandemie um? Warum werden so viele kritische Denker oder warum werden viele Ärzte, die sich zu Wort melden, nicht gehört? Warum richtet sich der Fokus der Bundesregierung ganz und ganz allein auf einige wenige Experten wie eben den Herrn Dr. Drosten vom Robert-Koch-Institut oder den Herrn Wieler vom Robert-Koch-Institut? Warum werden viele, viele andere Kapazitäten, und dies insbesondere auch deswegen, weil man ja nun sagen muss, dass Herr Drosten und Herr Wieler oft auch schon sich mit etwas zweifelhaften Äußerungen zu Wort gemeldet haben, beziehungsweise auch die Dissertation von Herrn Drosten nicht ganz sauber zu sein scheint. Also kurzum, andere Experten wie Professor Bakhti oder auch Professor Ioannidis von der Stanford University, ein Nobelpreisträger. Also es gibt ganz, ganz viele, das sind jetzt nur einige, die bekanntesten darunter. Es gibt viele, viele andere, die sich inzwischen zu Wort gemeldet haben. Neurologen, Psychologen, Kinderärzte aus allen Rubriken. Und sie alle werden diffamiert, werden irgendwie als Schwurbler, Aluhutträger, Querdenker und so weiter, alle in einen Sack gepackt, völlig undifferenziert und völlig ungeachtet ihrer Position, anstatt dass man sich eben gemeinsam an einen Tisch setzt, gerade bei einem so wichtigen Thema und gerade bei einer Krankheit, die nicht erforscht ist, wäre es ja wirklich sinnvoll, eben sehr, sehr genau alle wichtigen Meinungen zu hören von Experten und auch gerade eben sich nicht festzulegen auf ein oder zwei, die auch eben mal ganz schnell falsch liegen können, sondern eben doch möglichst auch andere Kapazitäten und Kompetenzen zu hören. Und gerade das wird aber in erschreckender Weise, dieser Diskurs wird in erschreckender Weise ja doch von unserer Bundesregierung vermieden. Und insofern macht sich vor allem Martha Mowai hier auch berechtigt, kann ich nur sagen, große Sorgen um die Demokratie, wie es eigentlich um diese Demokratie bestellt ist, inwiefern wir da nicht doch schon weit näher dran sind an einem totalitären Regime, wo alle anderen Meinungen niedergeknüppelt werden, wo Demonstranten niedergeknüppelt werden, wo andere Menschen nicht ernst genommen werden, die andere Positionen vertreten, und zwar unabhängig von der Sach- und Faktenlage. Da gibt es ja schon viele, viele Fakten, auch zum Teil in ganz renommierten Fachzeitschriften, wie zum Beispiel in The Lancet, wo längst schon vor über einem Dreivierteljahr deutlich gemacht wurde, dass also die PCR-Tests überhaupt nicht verlässlich sind. Also kurzum, ganz viele essentielle Meinungen und Positionen und auch Fakten von Wissenschaftlern, Forschern und Ärzten werden einfach ignoriert von der Politik, die hier rigoros Restriktionen in diesem Lande durchsetzt, entscheidet, wer also am Kultur- oder am sozialen Leben teilhaben darf oder nicht durch drei oder sogar zwei Regelungen. Und das kann einem tatsächlich Angst machen, wie die Geigerin Martha Mowai in diesem sehr guten Video sagt, das ich jetzt hier rausgegriffen habe, stellvertretend für zahlreiche andere. Hier sind also auch andere Künstler noch beteiligt, wie eben Wotan Wilke Möhring zum Beispiel oder auch der Sänger Günter Kreuzbock hat hier teilgenommen und zahlreiche andere Geister. Ja, ich habe jetzt nur die beiden mal herausgegriffen. Eva Herzig, die Schauspielerin, ist übrigens auch dabei, die Filme nicht drehen durfte, weil sie sich nicht impfen lassen wollte. Also hier finden sehr interessante Diskurse statt, die eben sonst im öffentlichen Leben und auch in der Medienlandschaft der sogenannten Mainstream-Medien ja doch weitgehend ignoriert und niedergeschlagen werden. Ja, und dann komme ich, wenn wir nun schon beim Thema auch Künstler und Filme, Interviews, Statements sind, tatsächlich auch zu einem Kinofilm, zu einem großartigen Dokumentarfilm, der am 18. November in die Kinos kommt. Und zwar, der heißt der Film JFK Revisited von Oliver Stone. Und es handelt sich dabei um gewissermaßen die Fortsetzung des Spielfilms, den Oliver Stone schon einmal gedreht hat. In den 1990er Jahren JFK, damals mit Kevin Costner in der Titelrolle. Diesmal trägt er also zusammen sensationelle neue Erkenntnisse. Längst weiß man, dass also Harvey Oswald nicht der Täter gewesen sein kann und auch die überhaupt das Resultat der damaligen eingesetzten Warren-Kommission stand ja schon immer ein bisschen auch auf wackeligen Füßen. Mittlerweile ist es jetzt allerdings so, dass Oliver Stone so viele interessante Details zusammengetragen hat, die dann eben doch noch nicht klar waren oder die man doch noch nicht so auf dem Schirm hatte und die nun mittlerweile ganz klar indizieren und darauf hindeuten, dass John F. Kennedy wohl von den Geheimdiensten CIA und FBI ermordet wurde und auch von Teilen einer, ja, nennen wir es mal Schattenregierung, also den eigenen Leuten von John F. Kennedy aus dem Pentagon, die gegen seine Interessen gearbeitet haben. Was da so im Einzelnen alles zum Vorschein kommt, das ist wirklich unfassbar, muss ich sagen. Also das fängt an dabei, dass im Grunde genommen die Leiche von John F. Kennedy gar nicht richtig obduziert wurde, dass da also wirklich die einschlägigen Fachleute offenbar absichtlich nicht zur Obduktion eingeladen wurden. Dann ist zu erfahren, dass es der Leibarzt von John F. Kennedy, dass der irgendwie im Hintergrund gehalten wurde und dass der auch absichtlich sich dann gar nicht zu Wort gemeldet hat. Ein anderer Arzt, ein Dr. Perry, hat am Anfang festgestellt, wie es ja wohl inzwischen auch sich durchgesetzt hat als Erkenntnis, dass John F. Kennedy keineswegs durch den Hinterkopf getötet wurde, sondern dass die Einschusswunde vorne im Hals war. Das heißt also, dass die Patrone durch den Hals, vom Hals aus, durch den Hinterkopf in der Austrittswunde gegangen ist. Und offenbar wurde aber Dr. Perry auch massiv unter Druck gesetzt, sodass er 1 bis 2 Tage später sein Statement revidiert hat und es genau umgedreht hat und gesagt hat, erst im Hals, die Schnittwunde im Hals sei keine Einschnitt, sondern eine Ausschnittwunde. Solche Manipulationen gibt es zuhauf. Was mich also auch unglaublich schockiert hat, ist die Tatsache, dass sich in der Akte über den Mord von John F. Kennedy keine tatsächlichen originalen Fotos von seinem Gehirn befinden. Da hat man also auch inzwischen herausgefunden, oder Oliver Stone hat herausgefunden durch seine Recherchen, dass also der eigentliche Fotograf sowieso nochmal ein anderer ist, der im Hintergrund geblieben ist und dessen Geschichte sehr eng auch mit dem FBI verwoben ist und dass ein anderer Fotograf, also dessen Fotografie sich dann da drin befindet, dass der gar nicht das wirkliche Gehirn fotografiert hat. Also ein sehr zweifelhaftes Foto, das nicht authentisch ist, befindet sich in dieser Akte und diese Akte ist so geheim, dass dieses falsche Foto darin oder die mutmaßlich falschen Fotos da drin, dass die auch nicht kopiert und gescannt werden dürfen. Also das alles riecht wirklich nach einer sagenhaften Verschwörung, nicht nach einer Verschwörungstheorie, sondern nach einer tatsächlichen Verschwörung. Und ich muss sagen, dieser Film legt das alles so plausibel und überzeugend dar, dass da kein Zweifel bleibt. Also man ist am Ende, auch wenn man sich dann vergegenwärtigt, und das stellt Oliver Stone auch sehr klar heraus, was waren denn die Motive der Geheimdienste und der Schattenregierung im Pentagon? Die Motive waren, dass sie John F. Kennedy loswerden wollten, weil John F. Kennedy war deswegen so beliebt ja auch und so populär in der ganzen Welt, weil er den Weltfrieden wollte. Er wollte keinen Krieg in Vietnam. Er wollte auch mit dem Islam Frieden halten. Er wollte mit dem Libanon Frieden halten. Er wollte überall Frieden und er wollte keine Kriege. Auch in Kuba, auch mit Fidel Castro. Und ihm wurden immerzu Steine in den Weg gelegt gegen ihn und hinter seinem Rücken wurde dann in Vietnam eben doch Krieg angezettelt, in einer Weise, wie er es nicht wollte. Und weil er es eben nicht wollte, weil er den Frieden wollte, war er diesen Kriegstreibern und diesen mafiösen Strukturen, die eben diese andere Richtung wollten, die unbedingt den Krieg wollten, war er ein Dorn im Auge und deswegen musste er sterben. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das ist eben, da muss ich sagen, beweist sich wieder einmal Oliver Stone als einer der ja doch genialsten und begnadetsten Filmemacher, gerade was eben Historienfilme angeht und was gerade auch die Geschichte der USA angeht. Und wenn man diesen Film gesehen hat, muss ich sagen, dann überkommen einen sehr, sehr große Zweifel, ob denn alles andere, was wir so an Narrativen serviert bekommen haben, beziehungsweise dann fangen wir an, die gesamte Geschichte, die gesamte amerikanische Geschichte zu hinterfragen. Wenn also die Geschichte über die Ermordung von John F. Kennedy, von einem der bedeutendsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, wenn die so unfassbar verlogen und verschworen ist, können wir denn dann allen Ernstes noch glauben, dass alle anderen Geschehnisse, großen Geschehnisse danach, sei es nun 9-11, sei es der E-Mail-Skandal von Hillary Clinton oder sei es auch die Corona-Pandemie, dass das uns alles wirklich richtig dargestellt wurde? Ich muss sagen, über diesen Fall Kennedy lässt Oliver Stone eigentlich keinen Zweifel daran, dass man insgesamt die ganze Geschichte wohl wird neu schreiben müssen. Ja, das ist also wirklich ein großartiger Film, den ich also nur empfehlen kann, sich anzusehen, auch im Hinblick auf viele sehr, sehr spannende Details und weil es eben nicht nur um John F. Kennedy geht, sondern insgesamt auch darum, um die Erkenntnis, wie falsch uns Geschichte kolportiert wird und ja, wie groß die Lüge ist. Damit ende ich meinen heutigen Podcast und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.